Deutschlandfunk, der Tag.
Das bedeutet, die Ukraine bekommt Zugang zu einer Menge neuer Militärausrüstung für die Luftabwehr, aber auch Raketen, Munition und vieles mehr.
Regelrecht aus dem Häuschen scheint NATO-Generalsekretär Mark Rutte da ja, als er im Oval Office neben Donald Trump sitzt und die vielen neuen Waffen für die Ukraine preist, die der US-Präsident gerade angekündigt hat. Auch mit Wirtschaftssanktionen gegen Russland droht Trump für den Fall, dass es in den nächsten 50 Tagen keine Waffenruhe gibt. Eine Kehrtwende um 180 Grad also. Aus Sicht der Ukraine sind da doch erhebliche Zweifel angebracht. Warum? Das erklärt uns gleich unsere Osteuropa-Expertin Sabine Adler. Und von Christine Kamann vom Kinderhilfswerk UNICEF erfahren wir, warum Impfkampagnen weltweit gerade unter Druck stehen. Das ist der Tag für diesen 15. Juli 2025. Ich bin Jasper Barenberg. Hallo Sabine, grüß dich.
Hallo Jasper, grüß dich.
Ich habe es gerade noch mal eingespielt im O-Ton. Mark Rutte, der NATO-Generalsekretär, hat der Ukraine bei seinem Treffen mit Trump im Weißen Haus ja eine Menge neuer Waffenlieferungen in Aussicht gestellt. Um welche Waffensysteme geht es eigentlich gerade vor allem?
Ich sage es jetzt mal mit Boris Pistorius, dem Verteidigungsminister, um ein ganzes Bündel von Waffensystemen und Waffen. Und ich glaube, das Allerwichtigste sind tatsächlich die Patriot und nicht zu vergessen die Munition dafür. Das ist nämlich etwas, was man tatsächlich nicht auf dem Markt sonst findet, nicht auf dem europäischen, nicht anderswo. Da sind die Ukrainer und die Europäer tatsächlich auf die USA und deren Waffenfabriken angewiesen.
Im Unterschied zur bisherigen US-Militärhilfe für die Ukraine soll es ja jetzt so laufen, dass die USA zum Beispiel diese Patriot-Systeme liefern. Bezahlt werden sie dann aber nicht von Washington, sondern von den europäischen NATO-Partnern. Ist schon klar, wie dieses System funktionieren soll und kann?
Also offensichtlich ist, dass es nicht so funktioniert, wie Donald Trump das dargestellt hat gestern. Denn er hat gesagt, die NATO kauft dann die Systeme. Und wir wissen, dass die NATO nicht kauft. Wir wissen, dass eben einzelne Länder Waffen kaufen. Und da gibt es auch schon Adressen sozusagen. Freiwillige vor heißt es jetzt. Und zwei haben es getan, nämlich Norwegen und Deutschland. Norwegen wird ein Patriot-System kaufen. Deutschland hat sich wohl für zwei verpflichtet. Und dann gibt es aber noch eine Menge anderer Länder, nicht so viele, wie man sich vorstellen könnte, weil wir wissen, über 30 NATO-Länder insgesamt sind es, aber zugesagt oder eine Bereitschaft erklärt haben auch Kanada oder Großbritannien, auch Dänemark, ob die dann zusammenlegen zum Beispiel das Geld oder wirklich jeder ein einzelnes System kauft, muss man mal abwarten. Das sind ja Preise, die sind ja astronomisch. Ein einziges Patriot-System soll 1 Milliarde Euro kosten, ein Teil Munition, eine Rakete, 1 Million. Also man kommt da in astronomische Summen und das ist kein Wunder, dass das wirklich gut überlegt werden muss, wie das dann auch eingesetzt wird.
Und das ist ja auch ein wichtiger Punkt. Patriot-Luftabwehrsysteme sind sehr gut, aber sie sind eben auch, du hast die Zahlen genannt, sehr, sehr teuer. Und auch deshalb habe ich mir jedenfalls immer gemerkt, sind sie auch gar nicht so besonders richtig eingesetzt, wenn es darum geht, eben zum Beispiel diese massenhaften russischen Drohnen abzuwehren. Hast du schon eine Vorstellung davon, was die Patriot-Systeme etwa leisten können und wie sich das einfügt in die Notwendigkeit, jetzt für Luftabwehr in der Ukraine zu sorgen?
Also es ist ja so, dass die Ukraine schon über Patriot-Systeme verfügt. Insgesamt sollen es 7 wohl sein, die im Land sind. Es wird nicht genau gesagt, wo die sind. Aber es war auch immer klar, dass es mehr sein müssen, weil zum Beispiel die Zielauswahl, die Moskau trifft, auch solche Städte wie Dnipro, relativ im Osten, ganz nah an der Front, unter Beschuss geraten. Auch Odessa immer wieder Ziel der russischen Angriffe ist. Und das Perfide ist ja, dass es eben auf der einen Seite Drohnenangriffe sind. Und da wäre es wirklich mit Kanonen auf Spatzen geschossen. In dem Fall wirklich kann man sagen, ist das ein sehr treffendes Bild. Das wäre einfach Irrsinn und technisch wahrscheinlich überhaupt nicht möglich, tatsächlich Drohnen abzuschießen mit Patriot. Das wäre Quatsch. Also macht man etwas ganz anderes, können wir vielleicht nochmal gleich erzählen. Aber wichtig ist ja immer, dass bei fast allen Angriffen immer auch ballistische Raketen mit dabei waren. Das ist das Perfide. Und diese Raketen, die sind ungemein schnell, wahnsinnig schnell. Und die können tatsächlich nur von, wenn überhaupt, von Patriot-Systemen abgeschossen werden. Also man braucht das eine und das andere.
Das heißt, um das nochmal klar zu kriegen, du sagst, etwa 7 Patriot-Systeme sollen im Moment in der Ukraine im Einsatz sein. Werden es jetzt mehr? Und sozusagen der Pistorius und andere gehen ja jetzt mit dem Klingelbeutel rum und sagen, Leute, macht mal eure Portemonnaies auf und gebt das Geld für weitere Systeme. Die Zahl 17 schwirrt durch die Agenturberichte, also dass 17 dazukommen könnten. Das wäre schon ein gravierend besserer Schutz für die Ukraine, aber es müsste noch etwas anderes hinzukommen.
Genau so ist es. Also die Zahl 17, die stammt von Donald Trump und der hat sie aber nicht weiter ausgeführt, wie er auf diese Zahl kommt. Ich kann mich erinnern an eine Äußerung von Volodymyr Zelensky, der mal von zusätzlichen 7 bis 8 Systemen gesprochen hat und da der Meinung gewesen ist, wenn er die bekommen würde, dann wäre der Schutz, sähe es mit dem Schutz weitaus besser aus. Das, was jetzt in Richtung Drohnen unternommen wird, Drohnen sind auch ganz anders, als sie zum Beispiel, als wir die allerersten Drohnenangriffe gehabt haben. Das war im Oktober 2022, also ungefähr ein halbes Jahr nach dem Kriegsbeginn. Da waren das Shahed-Drohnen aus dem Iran, die kommen immer noch. Aber diese Drohnen, die haben sich total verändert. Die fliegen viel, viel höher. Die ersten Drohnen, kann ich mich erinnern, haben Leute von der Bürgerwehr zum Beispiel auch unter anderem mit Kalaschnikows manchmal abschießen können. Und jetzt ist das so, die fliegen viel, viel höher und die haben die sehr, sehr tückische Fähigkeit, dass sie sich praktisch wie so ein Stein senkrecht runterfallen lassen können. Das heißt, sie sind schwerer abzuschießen, aber es gibt findige Menschen, leider muss man sagen, auf beiden Seiten, in Russland und glücklicherweise in der Ukraine, die Abwehrsysteme, Abwehrtechnik entwickeln. Und das war eine ganze Zeit lang zum Beispiel möglich mit Störsendern, denn die Drohnen haben Empfangssignale und wenn man die stört, dann erreichen die ihr Ziel nicht, stürzen irgendwo ab. Und das hat man jetzt auch weiterentwickelt. Die sind sozusagen umgeben mit einem Schutzmantel. Diese Störsignale kommen so nicht mehr durch. Aber es gibt andere Abfangdrohnen, also Drohnen, die andere Drohnen abfangen. Die sind von den Ukrainern entwickelt worden. Und man sagt, dass diese Neuerung, dieser Zyklus, wo immer neue Technik entwickelt wird und damit die alten vorhandenen Waffen zumindest nicht mehr ganz so gefährlich sind. Dieser Zyklus ist ungefähr 30 bis 35 Tage lang. Das heißt, das ist eine irre Entwicklung auch im Gange, die da auch dazu führt, dass immer neue Systeme ins Schlachtfeld reingebracht werden und immer neue Antworten gefunden werden müssen. Und das hält natürlich die Zivilgesellschaft und die ukrainische Armee und auch die Waffenproduktion unglaublich in Atem, wissend auch, dass auf der anderen Seite in Russland massiv die Rüstungsproduktion hochgefahren wurde und man zusätzlich noch bestücken lässt vom Iran aus eben auch weiter mit den Drohnen, die aber zum Teil in großer Stückzahl in Lizenz jetzt in Russland gebaut werden.
Jetzt haben wir eine Weile über die militärische Unterstützung gesprochen, die jetzt angekündigt und versprochen ist. Lass uns noch über die andere Seite dieser Ankündigung von Donald Trump sprechen, verbunden eben mit dieser Frist von 50 Tagen, sagt Donald Trump ja auch, er wird Russland wirtschaftlich unter Druck setzen. Er hat sich auch da nicht besonders präzise ausgedrückt. Hast du eine Vorstellung davon, welche Art von Sanktionen oder Strafmaßnahmen dem US-Präsidenten für diesen Fall eben vorschweben, dass es in den nächsten 50 Tagen keine vereinbarte Waffenruhe zwischen den beiden Kriegsparteien gibt?
Also er hat zwei Maßnahmen genannt. Und zwar, dass er, wenn dieser Waffenstillstand nicht kommt, Moskau sich da nicht bewegt, dass dann 100% Zollgebühren auf alle Waren, die von Russland zunächst kommen, in die USA erhoben werden und dann auch für die Länder, und das sind Indien und China hauptsächlich, die von Russland Waffen kaufen. Wenn die also Waren in die USA liefern wollen, dann werden Zollaufschläge von 100% fällig. Und interessant ist wirklich, ob sich davon diese jeweiligen Länder erstens beeindrucken lassen und ob das zu einer Umkehr im Kreml führt. Denn auf der anderen Seite ist es so, dass Donald Trump auch eine Frist gesetzt hat, eine Frist von 50 Tagen. Und ich fand das total interessant, die ersten Reaktionen mitzubekommen. Die allererste war die Moskauer Börse. Als diese Ankündigung der 50-Tages-Frist kam, ist der Mosbirji-Aktienindex hochgegangen, also der Index, der die Wertpapiere der größten russischen Unternehmen umfasst. Und zwar innerhalb von 20 Minuten um fast 3%. Also wirklich, also eine ganz massive Reaktion, weil die Firmen verstanden haben oder die Händler verstanden haben, dass Russland damit auch eine Pause eingeräumt wurde, nämlich eben anderthalb Monate, in der zunächst jedenfalls keine neuen Sanktionen verhängt werden. Das heißt also, das, was man in Moskau versteht, in der Bewertung von Trumps Drohungen, ist erstens, wir kriegen eine Frist, also er bricht jetzt nicht den Stab, sondern gibt der anderen Seite noch eine Chance zu reagieren, sogar eine Reaktionszeit, die üppig ist, die zum Beispiel Kaja Kallas, die EU-Außenbeauftragte, für viel zu lang hält, weil in dieser Zeit viel zu viele Zivilisten in der Ukraine sterben könnten. Und auf der anderen Seite gibt es ja den Vorschlag der Republikaner im US-Senat, dass auch Zölle erhöht werden in diesen beiden Fällen, aber nicht um 100%, sondern um 500%. Und das wird in Moskau eben auch so gewertet, ach naja, Trump kommt uns schon noch ein bisschen entgegen, der meint das alles nicht so. Und damit können Sie auch recht haben, denn wir wissen ja häufig, dass Trump an einem Tag das eine und am nächsten Tag das andere sagt. Und da gibt es also eine gewisse Hoffnung, dass das alles nicht so heiß gegessen wird, wie es gekocht wurde. Und es gibt dann noch diese Abschwächung sozusagen dessen, was Trump davor schwebt, weil man sagt, also dieser Handel, der russische Handel mit den USA beträgt 8 Milliarden, manche sagen sogar nur 3 Milliarden. Dollar, und das betrifft vor allem Uran und Titan und Palladium. Das sind Stoffe, die die Amerikaner gerne in Russland kaufen, weil sie anderswo auf dem Markt teurer sind. Und auch da denkt man, naja, ist alles nicht so wild. Also so richtig das Gefühl, dass das ernst genommen wird, diese Drohung, finde ich, kann man auch nicht haben.
Und ist das auch der Grund, warum es auch aus Kiew selber, neben dem Dank, den Volodymyr Zelensky Donald Trump ausgesprochen hat mit Blick auf die Waffenlieferungen, dass die Reaktionen jetzt auf diese angekündigten ökonomischen Sanktionen doch eher zum Teil ja verhalten ausfallen, weil auch dort die Kalkulation ist, bei allem, was wir sicher sagen können, bedeutet das auch erstmal eine Frist, 50 Tage für Russland, in denen jetzt erstmal nichts passiert von all dem.
Also in der Ukraine ist es so, dass da eine große Angst herrscht, und zwar vor dem Furor im Kreml, der da sich so entladen könnte, dass man jetzt erst recht die ukrainische Bevölkerung leiden lässt, noch mehr leiden lässt. Und diese Antwort, die ist, und das ist das Brutale, die kommt eben entweder mit dem nächsten nächtlichen Angriff oder heute oder ein bisschen später, dass sie überhaupt nicht kommt, dass es keine Angriffe mehr auf diese Drohung von Donald Trump gibt. Das nimmt in der Ukraine absolut niemand an.
Diphtherie, Wundstarrkrampf, Keuchhusten, alle Kinder weltweit gegen solche gefährlichen Krankheiten zu schützen, das hat die Weltgemeinschaft versprochen. Und tatsächlich zeigen aktuelle Zahlen der Weltgesundheitsorganisation WHO und vom Kinderhilfswerk UNICEF, auch im letzten Jahr wurden wieder mehr Kinder weltweit geimpft. Trotzdem könnte das große Ziel in Gefahr geraten. Warum ist das so? Ich habe Christine Kamann von UNICEF Deutschland angerufen.
Guten Tag, Herr Barenberg.
Frau Kamann, viele Zahlen liegen jetzt auf dem Tisch, zusammengetragen von der WHO und von UNICEF. Was sind aus Ihrer Sicht die wichtigsten Trends, die wir im Auge behalten sollten?
Also erstmal sehen wir, dass die globalen Impfquoten gegen gefährliche, auch lebensbedrohliche Kinderkrankheiten stabil bleiben, aber dass immer noch mehr als 14 Millionen Kinder keinen Impfschutz haben. Das ist eine Zahl, die sich stabil hält und bedeutet, dass diese 14 Millionen Kinder, das sind ungefähr so viele Kinder wie in ganz Deutschland leben, nicht vor Masern geschützt werden, Diphtherie etc. Was wir auch sehen, ist, dass insbesondere die Zahl der Kinder, die nicht geimpft werden, in Konfliktgebieten steigt, wie beispielsweise dem Sudan oder auch dem Gazastreifen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass wir dort auch alles unternehmen, um Impfmaßnahmen in diesen sehr schwierigen Kontexten aufrechtzuerhalten und auch auszuweiten.
Und wenn Sie sagen, die Zahlen zeigen eine gewisse Stabilität, dann kommt dieses Urteil immer mit Blick auf die Impfziele, die sich sozusagen die Weltgemeinschaft gesetzt hat. Verstehe ich das richtig? Darum geht es, möglichst viele, möglichst alle Kinder zu impfen.
Genau, mit der sogenannten globalen Impfkampagne hat sich die Weltgemeinschaft das Ziel gesetzt, bis zum Jahr 2030 alle Kinder zu impfen. Gemessen wird das an der Zahl der Kinder, die alle drei erforderlichen Impfungen gegen Tetanus, Diphtherie und Keuchhusten erhalten. Und da sollen 90% der Kinder geimpft werden. Aktuell liegt diese Zahl bei 85% weltweit. Das bedeutet, dass wir praktisch noch einige Schritte gehen müssen, um dieses Ziel zu erreichen. Das andere Ziel ist, dass die Zahl der Kinder, die gar keine Impfungen erhalten, auf 6,5 Millionen Kinder halbiert werden soll. Und da sehen wir weiterhin, dass diese Zahl sich kaum verbessert. Und deswegen sind insbesondere dort sehr viel mehr Anstrengungen notwendig.
Erklären Sie uns, wie es zu diesen Zahlen kommt. Also wie kommt es zu dem Trend einerseits, dass es offenbar weiter Bemühungen gibt, diese Zahlen zu steigern, dass die aber noch nicht ausreichen und dass da auf der anderen Seite man noch weit weg ist von diesem Ziel, die Zahl der gar nicht geimpften Kinder zu halbieren?
Dafür gibt es verschiedene Gründe. Dazu gehört zum Beispiel der eingeschränkte Zugang zu Impfdiensten. Dazu gehört es, dass in insbesondere ärmeren Ländern manche Regionen kaum mit Impfungen erreicht werden. Es gibt logistische Herausforderungen, aber insbesondere auch Konflikte und Instabilität, die dazu beitragen. Um ein Beispiel zu nennen, im Sudan war ich selber vor 6 Monaten. Dort war die Impfrate eigentlich relativ gut und mittlerweile ist dort noch nicht mal jedes zweite Kind gegen gefährliche Kinderkrankheiten geimpft. Und das zeigt, wie schnell sich eine Situation innerhalb von 2 Jahren sehr verschlechtern kann. Und dann ein Aspekt, der natürlich auch weiter wichtig ist, sind Fehlinformationen und die steigende Impfskepsis, wobei dies eher die wohlhabenderen Länder betrifft und der Zugang zu Impfungen und Impfstoffen das Problem in Ländern bleibt, die ärmer sind.
Da würde ich gleich noch mal etwas genauer mit Ihnen zusammen drauf eingehen, noch mal sozusagen bei dem Gesamtphänomen bleiben oder bei der Gesamtanalyse. Was steht denn für Sie im Vordergrund? Licht oder Schatten? Also sind Sie zufrieden, dass es weiter in die richtige Richtung geht oder machen Sie sich eigentlich größere Sorgen, dass wir in eine Situation geraten könnten in den nächsten Jahren, wo es eben keine Fortschritte mehr gibt, sondern im Gegenteil vielleicht Rückschritte?
Es gibt sowohl Licht als auch Schatten, weil Impfungen eine der größten Errungenschaften weltweit sind und jedes Jahr mehr als 4 Millionen Kinderleben gerettet werden durch Impfung. Aber wir sehen zum Beispiel auch, dass während der Corona-Pandemie es große Rückschläge gab. Diese Rückschläge konnten in vielen Ländern aufgeholt werden und das ist erstmal eine Errungenschaft. Aber gleichzeitig sehen wir, dass der Fortschritt jetzt nicht schnell genug geht. Und das bedeutet, dass wenn Kinder nicht geimpft werden, sie ihr Leben gefährdet ist, aber natürlich auch, dass Kinderkrankheiten keine Grenzen kennen oder Krankheiten insgesamt und dass sich dann kleine Ausbrüche in einer Region oder in einem Land auch auf andere Regionen ausweiten können. Und das müssen wir verhindern.
Dann lassen Sie uns darüber sprechen, was zu tun ist, damit das nicht eintritt, was Sie sagen, oder die Befürchtung nicht wahr wird, dass die Fortschritte nämlich nicht schnell genug gehen. Also ein Punkt, den Sie schon angesprochen haben, ist ja, dass Sie sich Sorgen machen über Fehlinformationen, was die Sicherheit und den Nutzen von Impfstoffen und Impfungen angeht. Wo sehen Sie da regional die größten Problemzonen oder wie beurteilen Sie, woher kommt dieser Trend?
Also grundlegend wissen wir weltweit, dass die meisten Eltern sich dafür entscheiden, ihre Kinder zu impfen, weil sie wissen, dass Impfungen sicher sind und dass dies dazu beiträgt, damit ihre Kinder gesund aufwachsen können und sie vor gefährlichen Infektionen geschützt sind. Man muss auch sagen, es ist viel wahrscheinlicher, dass ein Kind durch eine durch Impfung vermeidbare Krankheit schwerwiegende Folgen erleidet, als wenn es nicht geimpft wird oder die Nebenwirkungen einer Impfung. Also die Vorteile der Impfung überwiegen bei weitem die Risiken. Wir sehen, dass insbesondere in den wohlhabenderen Ländern, in Deutschland, in den USA, dass dort eine gewisse Impfskepsis herrscht, aber durch gute Informationsangebote kann man dem auch entgegenwirken. Und ich glaube, das ist besonders wichtig, dass dort die Gesundheitssysteme so gestärkt sind, dass sie das auch auf Gemeindelevel und in allen Bereichen die wissenschaftlichen Informationen gut vermittelt werden können.
Und wenn wir jetzt einen kurzen Schlenker in die USA machen, wo bekanntermaßen ein Impfkritiker, um nicht zu sagen Impfskeptiker, jetzt Gesundheitsminister ist. Wie schwer macht es das, wenn wir unterstellen, dass die Vereinigten Staaten auch in gewisser Weise ein Vorbild sein könnten, jedenfalls, was solche Impfkampagnen angeht?
Die USA ist seit vielen Jahren einer der wichtigsten Unterstützer von UNICEF und von der Impfallianz Gavi und hat viel dazu beigetragen, dass Kinder geimpft werden und geschützt werden. Und deswegen ist es jetzt ganz wichtig, dass diese Zahlungen, diese finanziellen Mittel weiter bereitgestellt werden und dass sich die USA auch weiter dafür einsetzen, dass Kinder geimpft werden. Und da sind wir zuversichtlich, dass wir als Weltgemeinschaft weiter dazu beitragen können, dass die Menschen auch sehen, was für eine große Errungenschaft es ist, was in den letzten Jahrzehnten erreicht wurde.
Weil das ist nämlich das andere Problem, wenn ich es richtig sehe, was Sie identifizieren, dass es zum einen eben Fehlinformationen gibt und die Sorge, welche gesellschaftlichen Folgen das haben könnte oder den Appell dagegen vorzugehen. Und das andere ist ja, dass UNICEF und WHO zusammen auch drastische Kürzungen von Hilfszahlungen beklagen. Wo sind diese Folgen im Moment schon besonders zu spüren?
Die Folgen zeigen sich in vielen Ländern, in denen wir arbeiten. Also um jetzt von UNICEF zu sprechen, gehen wir davon aus, dass die finanziellen Mittel, die uns insgesamt zur Verfügung stehen, weil Regierungen weltweit Kürzungen vornehmen, um 20% sinken werden. Und wir gehen davon aus, dass in 50 Ländern weltweit, in denen wir arbeiten, Impfprogramme betroffen sein werden. Inwiefern genau, können wir aktuell noch nicht sagen. Aber diese Kürzungen erschweren es auch 15 Millionen Kindern in Konflikt- und Krisengebieten mit Impfungen zu erreichen, zum Beispiel gegen Masern. Wir müssen uns vorstellen, wenn diese Gelder gekürzt werden, dann betrifft das auch nicht nur UNICEF und unsere Programme, sondern auch die unserer Partnerorganisationen, vor allem von lokalen Organisationen, Gesundheitshelferinnen und Helfern, die den letzten Schritt in die abgelegensten Regionen unternehmen, um Kinder dort zu impfen. Und deswegen ist es ganz wichtig, dass die Mittel, die finanziellen Mittel für Impfungen für Kinder weltweit weiter bereitgestellt werden, sowohl auf nationaler Ebene als auch auf weltweiter Ebene.
Wie beurteilen Sie denn die Rolle, die die Bundesregierung da spielt im Moment?
Die Bundesregierung ist eine der wichtigsten Unterstützer von UNICEF weltweit und setzt sich auch weiter dafür ein, dass Kinder geimpft werden, dass sie überleben, dass insbesondere in Konfliktregionen wie im Sudan oder der Ukraine Kindern weiter geholfen wird. Um vielleicht ein ganz konkretes Beispiel zu nennen, als ich im Sudan war, haben wir dort ein von der Bundesregierung unterstütztes Projekt besucht, in dem Mütter sowohl Bargeldhilfen erhielten, aber an dem Ort, das war gekoppelt an ein Gesundheitszentrum, dort auch ihre Säuglinge ihre Kleinkinder impfen konnten. Ihre Kinder wurden auf Mangelernährung unterstützt. Und so wurde dafür gesorgt, das Überleben der Kinder, dass die Sicherheit der Kinder im Hinblick auf ihre Gesundheit, dass dafür die Voraussetzungen geschaffen wurden in einem Kontext, der extremst schwierig ist, weil der Sudan gerade eine der schwierigsten humanitären Situationen weltweit ist.
Wenn ich Sie richtig verstanden habe, dann ist das schon gravierend, was wir an Kürzungen für solche Programme etwa jetzt aus den USA erleben. Haben Sie Anzeichen dafür? Sehen Sie die Chance, dass die Weltgemeinschaft insgesamt diese Lücke füllen kann? Sie haben gesagt, dass die Bundesregierung bei ihrer massiven Unterstützung solcher Programme bleibt.
Es gibt gute Anzeichen dafür, aber wir müssen natürlich, dürfen uns nicht ausruhen. Es gab vor kurzem die Finanzierungskonferenz für die Impfallianz Gavi. Dort wurden viele Zusagen gemacht, auch durch Partnerschaften zwischen dem öffentlichen und dem privaten Sektor weltweit. Aber trotzdem fehlen immer noch 30% der Gelder, die die Impfallianz insgesamt benötigt. Deswegen bleibt unser Appell, die Finanzierung aufrechtzuerhalten, neue Wege zu finden, um Impfungen und Gesundheitsdienste weiter auszuweiten und aufrechtzuerhalten, weil dies schützt das Überleben der verletzlichsten Mitglieder unserer Gesellschaft, der Kinder. Und damit muss alles anfangen. Und deswegen ist uns das so wichtig.
Frau Kammann, danke schön für das Gespräch.
Danke Ihnen.
Und das war der Tag für diesen 15. Juli 2025. Das Team heute, Thilko Gries und Jasper Barenberg. Danke fürs Hören und tschüss.